DW Menschen und Märkte.
Woche der Entscheidung in Washington. Wirtschaftsnobelpreis an drei US-Wissenschaftler. Chinas Stromversorger schaut nach Deutschland und Richard Branson hat seinen Wohnsitz verlegt. Das sind unsere Themen im Wirtschaftspodcast. Am Mikrofon ist Henrik Böhme. Am Donnerstag läuft die Uhr ab, dann ist die Schuldenobergrenze in den USA erreicht. Wenn sie nicht angehoben wird, wenn der Kongress oder der Präsident nicht einlenken und ihren Streit beenden, dann droht den USA die Zahlungsunfähigkeit. Wie ist die Stimmung an den Finanzmärkten? Glauben die Akteure dort noch an eine Einigung in letzter Minute? Was sagen Börsianer zu den möglichen Folgen des Streits? Unser Börsenreporter Konrad Busen hat auf dem Frankfurter Parkett nach Antworten gesucht.
Händler an der Börse sagen, wenn die USA wirklich zahlungsunfähig würden, dann wäre das etwa fünfmal so schlimm wie die Lehman-Pleite. An der Frankfurter Börse rechnen deswegen immer noch die meisten Händler mit einer Einigung in letzter Minute. Robert Halver von der Baader Bank schätzt die Lage so ein.
Wir haben eine abwartende Stimmung, aber immer noch eine Stimmung, die hoffnungsvoll ist. Denn wenn man mit dem Feuer spielen würde in Amerika und das Feuer ausbrechen lassen würde, hätten wir große, große Schäden. Dagegen wäre die Lehman-Pleite ein Kindergeburtstag. Das heißt, man hat immer noch den Glauben an den gesunden Menschenverstand in US-Haushaltspolitiker.
Dass Republikaner und Demokraten sich doch noch einigen, das glaubt auch Volkswirt Bernd Weidensteiner. Er ist bei der Commerzbank für die USA zuständig. Für den kommenden Donnerstag, den 17. Oktober, kann sich Weidensteiner folgenden Kompromiss vorstellen.
Ja, man wird wohl der republikanischen Seite irgendeinen gesichtswahrenden Kompromiss anbieten, sei es, dass man eine neue Kommission einberuft, um den langfristigen Staatshaushalt in den Griff zu bekommen, sei es eine gewisse Verschiebung von Maßnahmen, das weiß man noch nicht genau. Allzu viel werden sie wahrscheinlich nicht raushandeln können, weil der öffentliche Druck ja eigentlich doch der Regierung Rückenwind gibt.
Wenn am 17. Oktober die Schuldenobergrenze in den USA nicht angehoben wird, dann bleibt der Regierung erstmal nur noch Bargeld. Trotzdem, meint Volkswirt Bernd Weidensteiner.
Paradoxerweise könnte es sogar sein, dass die US-Staatsanleihen nachgefragt werden, weil man trotz der Krise in den USA in solchen Sachen immer noch in den sogenannten sicheren Hafen flüchtet.
Schön für die Amerikaner, aber für viele Schwellenländer wie Brasilien, Indien, die Türkei könnte es dennoch schwer werden. Denn Experten erwarten, dass deren Zinsen infolge des US-Finanzstreits steigen werden. Das würde die Wachstumschancen und Arbeitsplätze in all diesen Ländern gefährden.
Konrad Busen aus unserem Frankfurter Börsenstudio. Und noch mehr Antworten, nämlich von Marcel Fratscher. Er ist Chef des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung, kurz DIW, in Berlin. Sandra Bernd hat mit ihm gesprochen.
Muss die größte Volkswirtschaft der Welt am Donnerstag wirklich ihre Zahlungsunfähigkeit erklären? Was glauben Sie?
Ich bezweifle, dass die USA am Donnerstag Zahlungsunfähigkeit anmelden wird, denn die Kosten eines solchen Schritts wären so enorm groß, dass sie selbst die Lehman-Pleite vor 5 Jahren knapp dafür die Kosten sehr gering aussehen lassen würden. Deshalb denke ich mir schon, dass man sich sehr wohl bewusst ist, dass eine solche Pleite eine riesige Effekte auf die US-Wirtschaft, aber auch auf die Weltwirtschaft haben würde. Aber trotzdem ist es ein Spiel, das sehr, sehr gefährlich ist und wo man hofft, dass es sich bald zu Ende ist.
Trotz der düsteren Szenarien präsentieren sich die Finanzmärkte erstaunlich gelassen. Der DAX hat am Freitag erst ein neues Allzeithoch erreicht. Hier scheint man nicht allzu sehr besorgt.
Ja, die Erwartungen in den Finanzmärkten sind sicherlich so, dass man nicht erwartet, dass es zur Zahlungsunfähigkeit kommt, weil die Kosten so groß sind. Man hofft, dass man eine Lösung findet, aber gleichzeitig hat es durchaus negative Konsequenzen für die reale Volkswirtschaft in den USA und auch das muss man mit berücksichtigen.
Das gesamte Weltfinanzsystem könnte zusammenbrechen, wenn die USA zahlungsunfähig wären. Was genau würde da passieren?
Die US-Staatsanleihe ist die ultimative sichere Finanzprodukt oder Finanzanleihe. Es ist also nicht nur der Markt für die amerikanischen Staatsanleihen, der riesig ist, sondern viele tausende Milliarden von anderen Finanzprodukten werden bewertet gegenüber diesem sicheren Produkt oder sozusagen sicheren Produkt der US-Staatsanleihe. Deshalb selbst ein Tag von Zahlungsunfähigkeit würde alle diese Märkte zum Zusammenbrechen bringen. Und gerade deshalb ist es so gefährlich und ist dieser Markt so extrem wichtig.
Die USA werden um ein Anheben der Schuldenobergrenze nicht herumkommen. Mit soliden Haushalten hat das allerdings nichts zu tun. Warum hat das bislang kaum negative Konsequenzen gehabt?
Die US-Regierung hat eine ganz andere Strategie gefahren, wirtschaftspolitisch gesehen, als zum Beispiel wir in Deutschland in den letzten Jahren. Man hat sehr stark Ausgaben, öffentliche Ausgaben forciert, damit man der Wirtschaft hilft, aus dieser Krise herauszukommen. Das hat bisher einigermaßen gut funktioniert. Man hat also der Volkswirtschaft geholfen, aber jetzt ist die Gefahr, dass man halt doch sehr stark diese Ausgaben kürzen muss. Und das würde natürlich auch bedeuten, dass das Wachstum sich in den USA deutlich abschwächen könnte, wenn man keine Verschiebung dieser Obergrenze der Schulden in den USA erreichen kann.
Marcel Fratscher vom DIW in Berlin. Von dort nach Stockholm. Dort ist heute der Reigen der diesjährigen Nobelpreise fortgesetzt worden. Traditionell ist der für Wirtschaftswissenschaften der letzte, der bekannt gegeben wird. Und wie immer in den letzten 13 Jahren, so ging der Preis auch in diesem Jahr an Forscher aus den USA. Aus Stockholm, Tim Krohn.
Einen Nobelpreis vorhersagen? Nein, das kann wohl niemand. Auch einer wie der namhafte Finanzökonom Robert Shiller, den man gerne auch den Börsenpropheten nennt, ist an dieser Aufgabe gescheitert. Ich konnte das eigentlich nicht so ganz glauben. Viele Leute hatten mir ja schon gesagt, dass sie auf mich setzen würden, aber nein, ich habe den Preis nicht erwartet. Jetzt hatte ihn trotzdem Shiller und seine beiden US-amerikanischen Kollegen Eugene Farmer und Lars-Peter Hansen bekommen den Nobelpreis eben für ihre Vorhersagen.
Årets Ökonomipris handlar om
Es geht, so formuliert es der Sekretär des Nobelkomitees, um die Vorhersagbarkeit auf dem Finanzmarkt, um die empirische Analyse der Preise von Vermögenswerten. Der Nobelpreis für Wirtschaftswissenschaften hat damit in diesem Jahr einen ganz konkreten praktischen Nutzen. Was die Forscher in ihren Modellen herausgefunden hätten, habe das Verhalten der Investoren ganz wesentlich beeinflusst, hieß es heute in Stockholm. Shiller, Farmer und Hansen hätten vielen Haushalten geholfen, Preisbewegungen besser zu verstehen und damit wiederum besser zu investieren. Es geht in unserer Wissenschaft um wirklich wichtige Probleme. Das ist eine packende Forschung. Die Finanzökonomie ist so fundamental für alles, was die Menschen tun. Sie folgt genauen mathematischen Regeln und wird trotzdem immer wieder ungenau, weil sie von Menschen gemacht wird. Genau in diesem Spannungsfeld bewegt sich die Forschung von Shiller und den anderen. Wie schnell reagieren Aktienkurse zum Beispiel auf neue Daten? Wie lassen sich Kursverläufe langfristig besser analysieren? Lassen sich Preise überhaupt vorhersagen? Robert Shiller war einer der ersten und prominentesten Fachleute, die schon früh vor der weltweiten Finanzkrise der letzten Jahre gewarnt hatten. Seine Bücher sind Bestseller. Shiller wusste, was die Spekulationsblase auf dem US-amerikanischen Immobilienmarkt anrichten kann. Er warnte rechtzeitig vor den Übertreibungen der New Economy und bleibt dennoch ein Optimist.
Finance drives modern civilization. This may seem odd to some.
Die Finanzwirtschaft ist der Motor unserer modernen Zivilisation. Das mag vielleicht merkwürdig klingen, aber es ist nun mal so. Auch die besten Taten der Menschheit müssen nun mal finanziert werden. Und ich würde mir wünschen, dass sich die Geldströme noch mehr der Humanität zuwenden. Die Finanzkrise hat uns ja all die Fehler und Unzulänglichkeiten in unserem System aufgezeigt. Die werden jetzt korrigiert. Da fehlt noch einiges und es wird Jahrzehnte dauern. Aber die vielen Finanzkrisen der Vergangenheit zeigen ja, dass die Menschen grundsätzlich daraus lernen können. Der Nobelpreis für Shiller, Hansen und Farmer wird von der schwedischen Reichsbank gestiftet, in Erinnerung an Alfred Nobel.
Tim Krohn über die Wirtschaftsnobelpreisträger des Jahres 2013. Noch keinen Preis haben die Gründer des israelischen Start-ups Onavo bekommen. Womöglich aber bekommen sie bald eine Menge Geld. Denn nach Medienberichten will der Internetgigant Facebook die Firma für 100 Millionen US-Dollar übernehmen. Aus Tel Aviv, Thorsten Teichmann.
Onavo ist eine App, die Nutzern hilft, ihre Kosten für mobile Daten in den Griff zu bekommen. Das Programm eröffnet eine sogenannte Cloud, eine Datenwolke. Alle Daten, die der Anwender anschließend laden oder senden will, werden zuerst in der Cloud komprimiert und dann verschickt. Damit lassen sich zum Beispiel hohe Roaming-Gebühren bei Auslandsreisen drücken. Gelernt haben die Firmengründer Rosen und Roy Tiger ihr Know-how bei der Cybereinheit des israelischen Militärs, bekannt als Einheit 8200, schreibt die Tageszeitung Haaretz. Dieser Teil der Armee soll nach Berichten auch für das Virus Stuxnet verantwortlich gewesen sein, also den Angriff auf Computer des iranischen Atomprogramms. Facebook ist offenbar bereit, 100 Millionen US-Dollar für das Start-up zu zahlen. Das Social-Media-Netz hat offenbar zugestimmt, das Team von Onavo in Israel zu belassen. Facebook bekäme damit ein Forschungs- und Entwicklungszentrum in Israel. jubeln israelische Wirtschaftsreporter. Die Wirtschaft hier verweist gern auf ihren Pioniergeist und die große Zahl von Start-ups. Nicht alle sind so erfolgreich, aber die bisher höchste Summe hatte jüngst Google gezahlt, 1 Milliarde US-Dollar für das israelische Navigationssystem Waze.
Thorsten Teichmann aus Tel Aviv. Chinas nationaler Stromversorger, im Ausland bekannt als State Grid, will nach Deutschland expandieren. Der Staatskonzern bewirbt sich um den Betrieb des Berliner Stromnetzes. Unser China-Korrespondent Markus Rimmele mit einem Porträt des Unternehmens.
Rund um den Globus ist State Grid noch ein weitgehend unbekanntes Unternehmen. Dabei ist Chinas nationaler Stromversorger mit Sitz in Peking ein wahrer Gigant. Dem US-Magazin Fortune zufolge ist er der 7. Konzern der Welt mit einem Jahresumsatz von knapp 260 Milliarden Dollar. Das ist mehr als Volkswagen erreicht. Ganz überraschend ist die große Summe freilich nicht. State Grid ist ein chinesischer Staatskonzern und hat de facto ein Monopol im Land, beliefert also das Milliardenvolk der Chinesen mit Strom. Nur 5 Provinzen im Süden bekommen ihre Energie von einem anderen Stromkonzern. State Grid ist ein reiner Stromnetzbetreiber, kümmert sich um die Verteilung. Die Stromerzeugung ist Sache anderer Unternehmen. State Grid blickt mittlerweile auch über Chinas Landesgrenzen hinaus, interessiert sich auch für europäische Stromnetze. Chinas Stromkonzerne haben sich in den letzten Jahren stark entwickelt. Technologisch gehören sie zu den modernsten der Welt, sagt der chinesische Energieexperte Han Xiaoping. Bei Stromtransport und Verteilung sind sie die Besten. Der Stromverlust ist minimal. Für uns ist es jetzt eine Chance, auf den europäischen Markt zu gehen und den Europäern zu zeigen, was wir können. In Deutschland ist State Grid bislang noch nicht aktiv. Sollte das Unternehmen den Zuschlag fürs Berliner Stromnetz erhalten, wäre das eine Premiere. Doch in Portugal etwa hat State Grid schon investiert. Lissabon musste wegen der hohen Verschuldung im vergangenen Jahr Tafelsilber verkaufen. Die Chinesen übernahmen gemeinsam mit einem omanischen Investor 40% des nationalen Strom- und Gasnetzbetreibers REN. State Grid folgt hier einer politischen Strategie. Chinas Staatskonzerne investieren rund um den Globus. Es geht hier auch um Geldanlage. China hat so viele Devisen. Was man mit denen anfängt, ist eine große Frage, sagt der Shanghaier Ökonom Xu Haining. Bislang haben wir vor allem US-Staatsanleihen gekauft. Jetzt investiert China auch in Rohstoffe im Ausland. Ich finde auch Investitionen in Stromnetze gut. Da ist der Gewinn zwar nicht so groß, dafür aber stabil. Der Westen hat gerade wirtschaftliche Schwierigkeiten. Das macht die Investitionen günstig. Das ist eine Chance für uns. In letzter Zeit interessieren sich Chinas Staatskonzerne besonders für die Infrastruktur in entwickelten Ländern. Ob der griechische Hafen Piräus oder Londons Wasserversorgung oder der Flughafen Heathrow. Chinesische Konzerne haben sich schon eingekauft. Auch der chinesische Staatsfonds CIC setzt nach anfangs riskanten Investitionen und hohen Verlusten mittlerweile auf Infrastrukturprojekte im Westen. Ob State Grid in Berlin zum Zuge kommt, ist noch ungewiss. Doch auch wenn es nicht klappt, Deutschland, so ist aus dem Unternehmen zu hören, ist und bleibt ein Zielmarkt.
Aus Shanghai der Beitrag von Markus Rimmele. Zum Schluss noch kurz zu Richard Branson. Der milliardenschwere Unternehmer mit einem Hang zur Extravaganz ist reich geworden mit seiner Marke Virgin. Die gibt's als Plattenlabel, als Airline, als Bankhaus, als Mobiltelefongesellschaft, als Medienkonzern. Und wo wohnt man, wenn die Marke Virgin heißt? Auf den gleichnamigen Inseln, in der Karibik natürlich. Ein Schelm, der Böses dabei denkt, wie etwa, ist das nicht ein Steuerparadies? Aus London, Jens-Peter Marquardt.
Als British Airways einst den Union Jack von ihren Flugzeugen entfernte, ließ Richard Branson schöne Frauen auf seine Virgin-Flugzeuge malen, die die britische Flagge hinter sich herzogen. Jetzt enthüllte die Sunday Times, dass er selber fahnenflüchtig geworden ist. Schon vor 7 Jahren hat er seinen Wohnsitz auf die britischen Virgin Islands verlegt, wo er eine eigene Insel besitzt. Dort muss man keine Einkommensteuer zahlen. In den vergangenen Jahren hatte sich der charismatische Unternehmer und Abenteurer mehrfach gegen Steuerflüchtlinge ausgesprochen. Noch in diesem April erklärte er öffentlich, niemand sollte Großbritannien aus steuerlichen Gründen verlassen. Jetzt sagte der 63 Jahre alte Branson, er lebe aus gesundheitlichen Gründen in der Karibik. Es gebe keinen besseren Ort in der Welt für Kitesurfen, Tennis, Schwimmen und Pilates. Außerdem mache es steuerlich kaum Unterschied, ob er in Großbritannien oder auf den Virgins lebe, denn er stecke sein ganzes Geld in gemeinnützige Organisationen. Ein Sprecher für UK Uncut, eine Organisation, die gegen Steuerflucht kämpft, meinte dagegen, Branson beschädige seine eigene Marke. Richard Branson gilt mit einem Vermögen von mehr als 4 Milliarden Euro als sechstreichster Mann in Großbritannien. Neben der Fluggesellschaft Virgin Atlantic betreibt er ein Telekommunikationsunternehmen, Eisenbahnlinien und eine Fitnesskette. Sein nächstes Projekt: Passagierflüge in den Weltraum.
Mit diesem Ausflug in die Karibik endet der Podcast für heute. Ich sage danke fürs Zuhören. Am Mikrofon war Henrik Böhme.
Das war ein Podcast der DW. Mehr Informationen im Internet unter www.dw.de/wirtschaft.